So, ja, bei dem Wetter sind wir nicht alle da. Ich sehe also das, was. Wir fangen jetzt an. Wie immer die Anfrage, wer möchte noch etwas nachtragen, ergänzen, nachfragen, einwenden vom letzten Mal. Wir waren ja da auf Seite 99 in unserem Text. So, wir stehen also bei der Zerstreuung. Wir haben dann ein bisschen noch angesprochen, dass das mit der Zerstreuung etwas einseitig ist und dass man es jedenfalls ergänzen muss. Mit Dingen, wir haben gesprochen vom Spiel, von den positiven Erfahrungen, die man doch auch macht. Man könnte noch daran denken, dass man sagt, zum Spielen auch, spielt man nicht eigentlich, um zu gewinnen oder zu siegen. Das ist ein Argument, der auch zunächst mal nicht auftaucht. Er taucht aber auf, wenn Sie dann weiterschauen auf die Seite 99. Also ich würde zunächst da schon noch, wenn jetzt von Ihnen jemand was hat, doch noch mal einsetzen. Dann wären wir also auf der Seite 97, wo er noch mal sagt, einem Menschen zu sagen, er solle ausruhen, bedeutet ihm zu sagen, er solle glücklich leben, damit er das kann. Und jetzt kommen ja diese Ratschläge A, B, die er jetzt dort macht, wo er bei A eben sagt, eine ganz und gar glückliche Lage zu haben, ohne einen Anlass zum Kummer dabei zu finden, damit hätte man den Menschen nicht verstanden, denn eben, er denkt eben entweder, dass das Glück verschwindet und aufhört, entweder ist er im Elend oder es droht das Elend, das so wäre. Und dann kommt er ja auf Punkte zu sprechen, die Leute ihm dann entgegenhalten würden, wenn sie sehen auf der Seite 97 unten, dass sie also erstmal die Zerstreuung suchen, aber das ist es nicht. Das Übel besteht darin, dass sie ihn suchen, als sollte der Besitz der Dinge, um die sie sich bemühen, sie wirklich glücklich machen. Und darin beschuldigt man die Suche zu Recht der Eitelkeit, sodass bei all denjenigen, die tadeln, wie auch bei denen, die getadelt werden, nicht die wirkliche Natur des Menschen verstanden wird. Also er bleibt dabei, die wirkliche menschliche Natur sei die Flucht vor dem Elend. Elend im Leben und dem Elend des Todes, das dann droht, weil es einfach so säkular entwickelt, wo man sich ja schon wundern kann, dass einem ja klassischerweise ja gesagt wurde, der Tod ist ja der Eingang ins ewige Leben, das taucht hier gar nicht auf. Nicht? Nun ist das natürlich heute so, das haben wir ja schon noch angesprochen, dass so nach Umfragen auch bei den regelmäßigen Kirchgängern und bei Geistlichen auch nochmal, die Zahl derer steigt, die sagen, mit Tod ist alles aus. Und dann sieht es natürlich so aus, dass man sich sagt, was soll denn eigentlich da werden? Nicht? Aber dass das hier schon so auftaucht in dieser Form, ist schon eigentümlich. Nicht? Dass er an der Stelle jedenfalls davon nicht spricht. Das ist ja auch bei Paulus das eigentliche, die eigentliche Antwort auf die Theodizee-Frage, um das in Klammern gerade einzuschieben. Dass er einfach sagt, die künftige Herrlichkeit ist nicht zu vergleichen mit den hiesigen Kümmernissen. Das ist für ihn ein Argument, wenn Sie das heute jemandem sagen, auch Theologie-Professoren, sagen, das ist Vertröstung, das ist ein Schmarrn, das gibt es nicht und das haben wir nicht und können wir nicht. Das ist für ihn das entscheidende Argument in der Tradition. Auch von dort her auch zu sagen, dass der Tod wenigstens also diesen Punkt hat, dass er eben hier das Elend beendet. Nehmen wir uns diesen Gedanken von der Stoa auf. Die Stoa sagt das im Zusammenhang mit dem Suizid, der in der Stoa das Siegel der Freiheit ist. Nicht für Platon und nicht für Aristoteles, die sind beide gegen den Suizid und sagen, das geht nicht. Aber die Stoa ist dafür und sagt, das ist die Freiheit des Menschen, dass er immer noch diesen Ausweg hat. Das ist eine andere Position, dass das dort erscheint und sagt, der Tod ist schon eine Sache, die auch ihre guten Seiten hat. Dass es einfach ihre guten Seiten hat, hatten wir schon angesprochen, wenn man sagt, das wäre das Leben hier, wenn das ewig weiterginge. Nicht? Das kann ja ohnehin nicht gemeint sein. Aber dass das schon mit hineinkäme. Sagt er eben, wenn man also jetzt den Leuten hier vorwirft, dass das, was sie mit solchem Feuereifer suchen, sie nicht zufriedenstellen kann, dann stimmt das zwar, aber man hat nicht verstanden, worum es denen eigentlich geht. Und das wird er dann ja auch dieser Seite 98 führt das ja immer noch mal durch. Die Eitelkeit, das Vergnügen, den anderen zu zeigen, der Tanz, bei dem man aufpassen muss, wie man die Füße setzt. Also alle diese Dinge, die hineingehören, gewünschte Ablenkungen, die dorthin gehören. Und so auch beim Amt. Und das nimmt er nochmal auf, wenn man jetzt, das ist einfach immer nur dasselbe, am Ende von Seite 98, dieser letzte Absatz, Sie haben einen geheimen Trieb, der Sie bewegt, äußerliche Zerstreuung und Beschäftigung zu suchen und der aus dem Gefühl des beständigen Elends erwächst. Und Sie haben einen weiteren geheimen Trieb, der von der Größe unserer ursprünglichen Natur übrig geblieben ist und der Sie erkennen lässt, dass das Glück tatsächlich nur in der Ruhe und nicht im Tumult liegt. Und das spricht also diese Spannung an. Auf der einen Seite retten sich die Menschen ins Vergnügen und den Tumult wollen das, auf der anderen Seite sagen sich, nein, ich will nicht den Tumult, ich will nur den Tumult, da muss ich erst durch, damit dann die Ruhe kommt. Und sagt, aha, das haben sie schon noch behalten, dass eigentlich das Glück natürlich in der Ruhe besteht, im Frieden. Das ist ja diese berühmte Definition von Augustinus von dem Frieden, daraus hat dann Pius XII. Damals einen Beispruch gemacht, opus justitiae pax, Friede heißt bei Augustinus die Ruhe in der Ordnung. Und für Ruhe sagt er an der Stelle Tranquilitas. Also das ist das heitere Wetter. So wie es da also der Felix Mendelssohn damit heitere Fahrt oder so etwas. Nicht heitere Meeresstille und Fahrt. Also Tranquilitas ist diese heitere Ruhe des Himmels, nicht einfach Schlaf, sondern eben diese Form, die dorthin gehört. Das ist Friede, also geordnet, dass einem nicht Dinge vorenthalten sind und das Ganze in dieser heiteren Gelöstheit. Das haben wir noch in unserem Gefühl drin, in diesem geheimen Trieb, dass wir das eigentlich wissen nach unserer ursprünglichen Natur, die ja eben nicht mehr in dieser Ursprünglichkeit besteht, sondern wir sind eben Gefallene und deswegen nicht mehr in der Situation, wie wir eigentlich von Gott gedacht sind. Wo das also mit da ist, dass das Glück tatsächlich in der Ruhe liegt und aus diesen beiden entgegengesetzten Trieben bildet sich in uns ein verworrener Vorsatz, sagt er, der sich vor den Blicken im Grund ihrer Seele verbirgt und der sie bewegt, nach Ruhe durch Geschäftigkeit zu streben und sie stets vorzustellen, dass sie die Zufriedenheit, die sie nicht im Mindesten haben, erreichen werden, wenn sie erst einige klar erkennbare Schwierigkeiten überwunden haben und sich dadurch das Tor zur Ruhe öffnen können. Ich meine, das ist eine korrekte Beschreibung der Situation. Das haben Sie auch im Gesellschaftlichen. Die letzten Kriege sind alle unter diesem Gesichtspunkt geführt worden. Es ist der letzte und dann kommt der Friede. Sondern wenn man das, muss man eben noch durchführen und dann kann der Friede kommen. Aber es geht eben nicht. Das sind die Vorstellungen, die Menschen, also wir, haben. Man macht das ja in der dritten Person, aber jeder von uns kann sich ja fragen, ob er sich nicht da auch drin wiedererkennt. Und das meine ich, dass man das schon sagen könnte. Also entweder denkt man an das Elend, das man erleidet, oder an das Elend, das uns bedroht. Und sogar wenn man sie von allen Seiten ausreichend geschützt sähe, so würde die ihrer Autorität beraubte Langeweile doch unablässig vom Grund des Herzens, wo sie natürliche Wurzeln hat, empordringen und den Geist mit ihrem Gift erfüllen. Das ist also der Punkt. Also das nicht bloß einfach von außen kommt, sondern dass das eine Quelle in uns hat. Heidegger ist ja auch in einer seiner Vorlesungen berühmterweise, hat die erste Drittel bis die Hälfte der ganzen Vorlesung gebraucht, um über die Langeweile zu reden. Als ein Ausgangspunkt. Und sonst ist ja bekannt, dass er eben mit der Angst es hat, dass die sehr stark eine Rolle spielt in seiner Zeit. Aber der einen Vorlesung macht das wirklich mit der Langeweile und geht davon aus, dass er an einem Provinzbahnhof ausgestiegen ist und der Zug, den er eigentlich erwartet, nicht kommt und dass er da eine längere Zeit hat zu warten und schildert dann dieses Es langweilt mich, ich langweile mich oder so und nimmt das so auseinander, um wirklich zu zeigen, dass da so eine Quelle im Grunde drinsteckt, dass da diese eigene Unglücklichkeit eben sichtbar wird, wenn man sich nicht ablenkt. Als ein ganz wesentliches Existenzial des Menschen. Und das war natürlich ausgeprägt, wie gesagt, am Königshof, aber sowas gehört natürlich auch zur Kindheit, die Phasen der Langeweile, wenn man sich daran erinnert an so Dinge. Man muss ja nicht bloß mit in der Messe gewesen sein, sondern auch sonst, dass man nicht weiß, was man dann da so tun soll. Also, man sich daran erinnert, dass man das noch nicht so gut konnte, mit dem sich zerstreuen. Es hat natürlich auch immer fantasievolle Kinder gegeben, denen alles Mögliche eingefallen ist, die wir gemacht haben. Aber diese Phasen der Langeweile sind schon etwas sehr Bestimmendes. Und Langeweile heißt eben dass es mir weder gut noch schlecht geht, dass überhaupt nichts da ist. Das könnte man nennen der Entzug von Sinn. Also es gibt die Verdeckung von Sinn in Leid und Schmerz und es gibt den Entzug von Sinn in der Langeweile. Nichts tut mir weh, aber auch nichts wohl. Was soll man überhaupt im Ganzen? Das ist der Ausgangspunkt des frühen Levinas. Der sagt dann, das ist wie ein Gehen durch Sand und Sandsturm. Also im Wasser kann man noch schwimmen, aber so wartet man so irgendwie durch den Sand der Langeweile. Er hat das festgemacht an der Schlaflosigkeit. Mit Schlaflosigkeit war ihm da wieder, dass er als Kind, ich weiß das auch, musste auch noch die jüngeren Geschwister, dann zu meiner Empörung nicht mehr Mittagsschlaf halten. Man liegt dann da rum und das Wachen schläft nicht. Und es wäre schön, wenn man schlafen könnte, wenn man sich dann los wäre, aber man schläft eben nicht, sondern man geht durch den Sand. Das ist so sein, der Ausgangspunkt des frühen Levinas. Das ist also derselbe Gedanke. Bitte.
Das Langeweile-Empfinden, das muss man gar nicht so weit zurück, also in die Kindheit gehen. Es gibt im Gegensatz zu dem Burnout-Phänomen nämlich auch das Bore-out-Phänomen.
Wie bitte?
Es gibt das Bore-out-Phänomen, das zunächst erstmal als Gegenteil des Burnouts ist, aber in der Auswirkung der langfristigen ziemlich gleich.
Oh ja.
Durch den ganzen Frust nichts zu tun zu haben und so weiter, geht es dann auch richtig für was nutze und nichts geschafft. Also eine Frustspirale nach unten. Und beim Burnout ist es zwar geht zwar auch in die andere Richtung, aber langfristig schließt dann durchaus Depression an und so. Und das ist noch nicht so ganz im Fokus. Aber
kommen. Also deswegen, er hat schon einen Blick für den Menschen, den finde ich, kann man schon mal nachdenken. Nicht? Was er würde sagen, das kommt wirklich aus dem Menschen heraus. Wie kann das sein? Wie kann man da erfüllt werden? Weil es ja eben eine richtige Lehre dann nicht gibt. So fährt er dann auch fort. Nicht? Sagt, der Mensch ist also so unglücklich, dass er sich sogar ohne irgendeinen Grund zur Langeweile infolge seiner eigentümlichen Veranlagung langweilen würde. Und er ist innerlich so leer, dass wenn er 1000 wesentliche Gründe zur Langeweile besitzt, die geringste Kleinigkeit wie ein Billardspiel oder ein Ball, den er vor sich herstößt, genügen, um ihn zu zerstreuen. Wenn man das so liest mit der Lehre, und fällt einem, der also so ein bisschen mit der Bibel lebt, dann ja ein, dass so etwas ja auch bei Jesus angesprochen wird, wenn er sagt, wenn da also die Dämonen ausgetrieben sind, das war ja eine seiner Haupthandlungen, die er auch seinen Jüngern weitergegeben hat, sagt, dann ist erstmal die Seele geschmückt und leer, aber es ist erstmal leer und wenn man die nicht besetzt, dann kommt er mit 7 schlimmeren Dämonen wieder, nicht? Weil leere Stellen gibt es nicht. Sie werden besetzt. Die Frage ist, von was? Das gehört ja auch zu den Dingen, die dann da Pascal also mit entdeckt hat, mit dem Horror Vacui, also in der Natur schon, dass es da keine leeren Räume gibt, es ist alles irgendwo immer besetzt, so wie das Wasser überhin fließt, wo es kann, so wird dort alles besetzt und das wäre auch so eine Besetzung, die erfolgt, die auf der anderen Seite eben durch die kleinste Form von einem Ball, den man vor sich herstößt, schon wieder aufgelöst werden kann. Das ist die andere Seite wieder. Es ist einerseits ganz tief in uns drin, andererseits ist es ganz leicht zu überdecken und abzulenken. Und dann kommt also 10 jetzt, aber ihr werdet sagen, welchen Zweck verfolgt denn der Mensch bei alledem? Jenen, sich morgen vor seinen Freunden rühmen zu können, dass er besser als ein anderer gespielt hat. Jetzt kommt eine Begründung, die wir nicht angesprochen hatten. Die ist mir aber in einem anderen Zusammenhang begegnet, so auch so ein Seminar, wie wir es hier machen, wo dann sagt, man spielt doch nicht einfach so, sondern man will ja gewinnen. Und darauf geht er jetzt eben hier ein und sagt, ja gut, also was ist denn das, wenn ich dann sagen kann, ich habe besser gespielt als ein anderer. Was bedeutet das? Und wer der andere ist, nicht? Was ist das für eine Form von Verlust? Also dieser Rilke-Satz, wo er sagt, der Mensch ist sein Wachstum, ist der tief besiegte von immer größerem zu sein. Das kommt auch. Sucht es immer mehr. So ist das ja bei den Leuten, die einen Hochsprung üben, dass so lange, bis die Latte fällt. Sie fällt immer irgendwann. Und dann ist man besiegt. Also man kann nur hoffen, dass sie beim nächsten Mal von ein bisschen erst etwas später fällt. Nicht? Aber fallen tut sie irgendwann. So wie man irgendwann also alt und schwach wird und irgendwann stirbt, auch das gibt es. Die Frage ist nur, wie lange dauert es? Aber irgendwann wird man besiegt, wenn man das so entwerfen will. Das ist ja das, was man dann mit Ärzten reden muss. Wann lernen die? Und da ist ja in den letzten Jahrzehnten einiges passiert, dass der Tod nicht ihr Feind ist. Dass sie nicht besiegt werden. Und so am Schluss, jetzt muss ich es abgeben an die Pflege oder an die Seelsorger, wir haben verloren. Dass man da lernen muss, nein, das ist es nicht, sondern der Tod gehört zum Leben dazu. Und das ist eine Form der Medizin noch. Ich habe nicht bloß die kurative Medizin, ich habe auch die palliative Medizin, wo das Therapieziel nicht Heilung ist, sondern Linderung. Das ist tatsächlich eine Sache, die erst in den letzten Jahrzehnten sich aufgebaut hat. Der erste Lehrstuhl für so etwas, den hat es in München gegeben, von Borasio, der jetzt in der Schweiz ist, nicht? Dazu geschrieben hat. Bisher war das nicht im Blick der Medizin, um nur so ein Beispiel zu nennen. Ich muss das auch, wenn ich das entwerfe von Auseinandersetzung und Kampf, dann kann es nur mit einer Niederlage enden. Wie entwerfe ich das anders? Wäre so eine Frage. Er stellt sie nicht, macht nur darauf aufmerksam. Wie gesagt, also was ist da? Dann bilden die Leute sich ein, dass sie dann jetzt dann besser gespielt haben als wer anders. Aber was heißt das eigentlich? Oder sie schwitzen in ihrem Studierzimmer, um den Gelehrten zu beweisen, dass sie eine Algebra-Aufgabe gelöst haben, deren Ergebnis man bisher nicht finden konnte. Und viele weitere setzen sich den äußersten Gefahren aus, um sich hierauf zu rühmen, sie hätten eine Festung eingenommen, was nach meiner Ansicht ebenso töricht ist. Also worauf stützen sich die Leute eigentlich, ihren Stolz oder ihr Selbstbewusstsein, wenn eben Cesar Borja, also Borja dann den Wahlspruch hat, auch Cäsar, auch Nil, ich will Cäsar werden, also unter der Gruppe, wo ich bin, der Erste, sonst muss ich mich umbringen. Aber was heißt das jetzt? Von welchen Zufällen hängt das ab? Wer der Erste ist, wer ist Primus in der Klasse? Es kommt darauf an, wie viele Begabte da drin sind und in welcher Begabung. Jemand, der da der Zweite ist und vielleicht die ganze Schulzeit darunter leidet, wäre in einer anderen Klasse der Erste. Zum Beispiel. Und so tauchen immer die Punkte wieder auf. Und die übrigen schließlich arbeiten sich dabei zu Tode, dass sie all diese Dinge beobachten, nicht etwa um hierdurch weiser zu werden, sondern allein um zu zeigen, dass sie es wissen. Und diese Letzteren sind die törichtsten der ganzen Sippe. Sagt das sehr schön. Also so gesprochen auf die Kulturkritiker hin, nicht? Und die Psychologen, die also den anderen sagen, wie sie eigentlich sind. Sagt er, ja, wenn die nur daran denken, dass sie da auch mit dazu gehören. Denn sie sind sich ja dessen bewusst, während man von den anderen denken kann, dass sie es nicht mehr wären, wenn sie es wüssten. Das ist ja der Unterschied. Die anderen wissen es gar nicht, sondern die leben mit der einfachen Täuschung, dass das mich erfüllt, dass ich da jetzt siege oder so. Ich sage aber, die das durchschauen, dass das nicht ist, aber nicht mehr durchschauen, dass sie selber das auf ihre Weise genauso machen. Der eine will bloß gegen den anderen Fußballclub gewinnen, aber der nächste will gegen den verhassten Kollegen da gelten mit seinen Auslegen, aber es ist genau dasselbe. Nicht? Ohne dass das in derselben Weise gesehen wird. Also die ganze Frage des Ehrgeizes, was ist das eigentlich? Solch ein Mensch verbringt das Leben, ohne sich zu langweilen, indem er alle Tage um eine Kleinigkeit spielt. Gebt ihm allmorgendlich das Geld, das er jeden Tag gewinnen kann, unter der Bedingung, dass er nicht spielen darf, macht ihn unglücklich. Man wird vielleicht sagen, er suche das Vergnügen des Spiels und nicht den Gewinn. Lasst ihn also um nichts spielen. Dann wird er aber sich nicht erregen und sich langweilen. Das ist genau der Punkt. Es muss um Geld gehen, aber im Spiel. Spiel ohne Geld geht genauso wenig wie Geld ohne Spiel. Was ist das? Es ist eben eine Abbildung dessen, was das Leben auch ist, wo es im Leben wirklich um alles und nichts geht, nämlich um unsere Ewigkeit. Wir werden uns ja ewig nicht los. Wer sind wir, wenn wir sterben? Sind wir uns dann also zum Segen oder sind wir uns dann zum Fluch? Das ist eigentlich der Punkt. Und diese eigentümliche Doppelung, die, so meine ich das sehen zu sollen, die spiegeln sich in solchen Dingen ab, wo man auf der flachen Ebene erstmal sagt, verrückt, was soll das sein? Also Spiel ist es nicht, weil Geld sein muss, Geld ist es nicht, denn sobald Spiel sein muss, und wie hängt das jetzt zusammen? Und würde ich meinen, dass es auf diese Weise zusammenhängt, dass das die riskante Situation des Menschen ist. Ausgedrückt dadurch, dass eben nur beim Menschen es dieses Gegenwort gibt, unmenschlich. unkätzisch und kein Hund unhundig, aber Menschen können unmenschlich sein. Wir müssen also eines Menschlichkeit lernen. Und diese riskante Situation, die hat nur der Mensch. Und da kann man schon verstehen, dass die so schrecklich ist, dass man davon eigentlich ablenkt und das nicht so richtig wahrhaben will. Und dann erscheint es in diesen anderen Formen. Wenn die Situation gegeben ist für alle, das werden wir dann sehen, wenn dann über die Wette zu reden ist, wo genau diese Situation ja auftaucht. Alles oder nichts. Das ist der Punkt. Dann sagen die Leute, wie oft habe ich das gehört schon von Kollegen oder so, die sagen, das ist Erpressung durch die Alternative. Dieses Entweder-Oder. Und dann hat einer der Schüler vom Kollegen Schletter hat dann ein Buch geschrieben und den Namen Weder noch. Ich meine, so käme er dem Entweder-Oder aus. Und gesagt, ich bin Skeptiker, ich halte es ganz offen, während die Dogmatiker verbohrt sind, sei es, dass sie dogmatisch an Gott glauben, sei es, dass sie dogmatisch glauben, Gott gibt es nicht. Er hält sich da raus und wenn die Leute sagen, Entweder-Oder, du musst dir doch entscheiden, sagt er, nee, ich bleibe bei Weder noch. Warum soll ich mich da raus? Entscheiden. Ich lasse die Alternative nicht zu. Ich weiß, ob man das wirklich tun kann, ob das sich wirklich denken lässt. Also vielleicht lässt sich es wünschen, aber ist das wirklich durchführbar? Bitte.
Aber ich meine, wenn man jetzt die Handlungsalternativen hat, jemandem zu helfen oder jemandem nicht zu helfen, dann geht ja dieses Weder noch nicht, weil das Weder noch, also in dem Fall sich rauszuhalten, würde ja dann eigentlich bedeuten, dass man nicht hilft. Insofern.
Ich meine auch, nicht, Sie haben völlig recht, wenn ich so weit ins Konkrete gehe. Das geht also nur, wenn ich das irgendwie so abstrakt darum rede. Nicht? Das meine ich auch. Finde ich schön, konkret geht es da nicht in so einem Punkt. Und genauso geht es nicht, wenn es ans eigene Sterben geht. Oder so, geht es auch nicht mehr. Nicht? Also das ist wirklich so einfach herumgedacht. Und das ist halt die Gefahr bei Geisteswissenschaftlern und auch bei Philosophen. Und man denkt sich da irgendwas aus, ungestört von der Realität und entwickelt das so. Oft merkt man das daran, dass er so argumentiert und sagt, ich könnte mir doch denken, so und so. Wo die klassische Antwort darauf hieß, gratis asseritur, gratis negatur. Also was jemand ohne Begründung behauptet, kann ich auch ohne Begründung abweisen. Heute würde man sagen, spieltheoretisch oder so, kommt das und was. Muss ich nicht, deswegen war die erste Antwort auf irgendeine Behauptung in dieser klassischen Disputation immer petto probatione. Ich will eine Begründung hören. Und dann geht man auf die Begründung ein und nimmt die auseinander. Aber dauernd, das erleben Sie bei Talkshows und allgemeinen Diskussionen, es wird einfach gesagt, ja, man könnte doch mal so denken, ja, natürlich könnte man denken. Also man könnte denken, die ganze Welt besteht aus grünem Käse. Nicht? Oder alles ist fünfmal so groß, wie es uns vorkommt. Aber was sonst bewegt es? Es ist eine Begründung. Denn ich muss ja nicht jeden Quatsch begründen. Das ist der Sinn von Institutionen. Institutionen muss ich nicht begründen. Da gehört dann auch dieser berühmte Satz in dieser Rechtssatz, Beati Possidentis. Was man erstmal hat, hat man. Und der andere muss nachweisen, dass es mir nicht gehört. Nicht ich muss nachweisen, dass mein Tascheninhalt mir gehört, also normalerweise. Wenn man natürlich so gegen den Terror kämpft wie bei uns, dann ist inzwischen alles auf den Kopf gestellt und dann muss man alles Mögliche beweisen, dass man kein Terrorist ist oder so Geschichten, sondern das machen nicht. Aber klassischerweise gilt, Unschuldsvermutung, beweisen müssen die Leute, die kritisieren, beweisen müssen, die was ändern wollen. Nicht, dass der Brauch muss bewiesen werden. Warum fahren wir bei uns rechts und nicht links? Muss ich nicht begründen, abgesehen davon, dass ich nicht begründen kann. Weil auf dieser letzten Stufe kann man, wie das der Kollege Lübbe gesagt hat, nicht mehr sagen, warum es so ist, sondern nur erzählen, wie es dazu gekommen ist. Eine Grenzziehung. Oder noch ein einfaches Beispiel bei der Sprache. Warum heißt der Tisch Tisch? Und nicht Mensa und nicht Tafel. Ne? Früher, als die Leute noch nicht so reisten, wenn man ein Kind gefragt hätte, warum heißt das der Tisch Tisch, hätte das Kind gesagt, was ein Tisch ist. Inzwischen sind die schon mit 3 oder 2,5 in Italien gewesen und wissen, dass Tisch eben auch anders heißen kann. Ne? Dann ist es natürlich wieder schwieriger. Aber so war das früher. Es ist einfach so ein Name, ist so. Institution hat sich nicht zu begründen, ob nun in der Kirche oder im Staat oder sonst wie. Institutionen stehen erstmal. War ein wichtiger Punkt, weil in den wenigen Jahren wollten zum Beispiel die Studenten in jedem Semester eine neue Diskussion mit Prüfungsordnung und Studienordnung anfangen. Und haben gesagt, wir denken gar nicht dran. Ihr seid da, wurde ihnen gesagt, ihr seid da 3 Jahre da oder so und das soll also immer neu anfangen. Nicht? Wir sitzen damit, wir haben das also lange beraten und beschlossen, jetzt ist es erstmal so, ihr müsst schon mit Punkten kommen, wo man dann wirklich sagt, ja, das ist jetzt hier unzuträglich und könnte man nicht oder so. Der andere muss begründen, nicht wir. Das ist ein wichtiger Punkt, dass das erstmal steht und gilt. Und man muss sich nicht jede Behauptung also jetzt nahegehen lassen. Das ist schon mal wichtig, aber es gibt genug, die einem trotzdem nahegehen. Das ist natürlich wahr. Nicht? Also was ist jetzt mit diesem Menschen, der also nicht das Vergnügen sucht? Er muss sich erregen und sich selbst betrügen, indem er sich vorstellt, dass er glücklich wäre, das zu gewinnen, was er geschenkt nicht haben wollte. Wenn man ihm dabei die Bedingung stellte, nicht zu spielen, so formt er sich ein Gegenstand der Leidenschaft und erregt dadurch seine Begierde, seinen Zorn, seine Furcht und wendet sie jener Sache zu, die er selbst geformt hat, den Kindern gleich, die vor dem Gesicht erschrecken, dass sie selbst gekritzelt haben. Das ist so sein Bild. Alles formen, um vor dem eigentlichen Schrecken auszuweichen. Früher hat man so die Sprüche, sagte eben, bei Scheler heißt das, wer keinen Gott hat, hat einen Götzen. Und man gesagt, wo der Glaube verschwindet, kommt der Aberglaube durchs Fenster. Also irgendeine Absolutheitssphäre, irgendeine Sphäre der Beängstigung und der Erwartung hat jeder Mensch. Wenn das wirklich unsere Struktur ist, er kann nur die eigentliche Erwartung und die eigentliche Befürchtung, wie sie sagt, dann fürchtet den, der Leib und Seele da ins Verderben werfen kann. Ich kann nur von der eigentlichen riskanten Situation ablenken zugunsten einer anderen riskanten Situation, offenbar. Deswegen meine ich, hat er völlig recht, wenn er sagt, die Leute, die meinen, sie könnten uns irgendeine Beruhigung anbieten, dass das schief geht. Jede Diktatur versucht das und rühmt sich dann damit, dass das Verbrechen angeblich geringer wird und so Geschichten. Das hatten sie unter der braunen wie unter der roten Diktatur. Dass das dann auch verheimlicht wurde, Massenmörder oder so etwas, Sexualmörder, die es natürlich in jeder Gesellschaft immer gegeben hat. Man sagt, nein, wir haben das im Griff. Woher kommt es, dass dieser Mann, der vor wenigen Monaten seinen einzigen Sohn verloren hat und der von Prozessen und Streitigkeiten heimgesucht heute Morgen so beunruhigt war, nun nicht mehr daran denkt? Er staunt darüber nicht, er ist ganz mit der Beobachtung beschäftigt, wie dieses Wildschwein, wo dieses Wildschwein entlanglaufen wird, den seine Hunde seit 6 Stunden so eifrig nachsetzen. Mehr ist nicht nötig. So grangebeugt der Mensch auch sein mag, wenn man für ihn irgendeine Zerstreuung gewinnen kann, ist er während jener Zeit glücklich und so glücklich auch irgendein Mensch sein mag, wenn er nicht von irgendeiner Leidenschaft oder irgendeinem Vergnügen zerstreut und ausgefüllt wird, die verhindern, dass sich Langeweile ausbreiten kann, so wird er bald betrübt und unglücklich sein. Ich glaube schon, dass man das auch so formulieren kann, dass wir deswegen leer sind, um erfüllt werden zu können. Das ist das Argument sowohl bei Lao Tse wie im Buddhismus oder so, wenn ein Glas bloß aus Glas besteht, kann man nichts reingießen. Es muss in der Mitte leer sein. Und dieses Leersein als Leersein für, das hatte ich schon dort angesprochen, steht zum Beispiel schon zu Anfang dann der Benediktusregel dort, vacare, vacare Leersein, darauf kommt Vacans, die Ferien, ne? Vacare Leersein, Deo, sagt er natürlich als frommer Mann. Der Mönch hat leer zu sein für Gott. Nur leer geht nicht, irgendwas kommt rein. Das ist die Frage, was? Ohne Zerstreuung gibt es keine Freude, mit der Zerstreuung gibt es keine Traurigkeit und das macht auch das Glück der Menschen aus. Also Punkt C. Also diese notwendige Spannung in diesem Verhältnis. Erfüllt sein muss geschehen, erfüllt sein die Frage, wovon? Kann man von sich erfüllt sein? Offenbar nicht, wir sind Leere. Und die Frage ist, was erfüllt uns? Sag mir, was dich umtreibt, sag mir, worum es dir geht und ich kann dir sagen, wer du bist. Über diejenigen, die so hochgestellt sind, dass sie zahlreiche Leute bei sich haben, die für ihre Zerstreuung sorgen und dass sie die Macht haben, sich in diesem Zustand zu erhalten. Gebt darauf Acht, was bedeutet es wohl, anderes Oberaufseher, Kanzler, Oberpräsident zu sein, als dass man sich in der Lage befindet, bei der man den Morgen eine große Anzahl von Leuten um sich hat, die von überall her kommen, um einen während des Tages keine einzige Stunde zu lassen, in der man an sich selbst denken kann. und wichtig. Und das ist ja der Punkt, um den es geht. Also deswegen, wenn sie dann in Ungnade gefallen sind und man sie in ihre Landhäuser schickt, das hatte er selber in seiner Familie erlebt, wo es ihnen nicht an Gütern und Bediensteten fehlt, die sie mit allem Notwendigen versorgen, so sind sie dennoch elend und verlassen, weil niemand sie daran hindert, an sich selbst zu denken. Denn wir selber sind also nicht die Antwort auf uns, sondern sind eine Frage. Da müsste man so sehen, also eine Frage, eine Aufgabe, die eben zu bewältigen ist. Auf welcher Stufe auch immer. Die königliche Würde, sagt er dann weiter, nicht, würde von sich aus hinreichen, den, der sie hat, um ihn glücklich zu machen. Soll man ihn von einer derartigen Betrachtung ablenken, wie die einfachen Leute? Ich sehe wohl ein, dass es heißt, einen Menschen glücklich zu machen, wenn man ihn von der Betrachtung seines häuslichen Elends ablenkt und sein ganzes Denken der Sorge zuwendet, gut zu tanzen. Doch wird er sich bei einem König ebenso verhalten und wird er glücklicher sein, wenn er sich an diese eitlen Vergnügungen klammert, als wenn er an seine Größe denkt? Und welchen erfreulicheren Gegenstand könnte man seinem Geist bieten? Hieße es denn nicht seiner Freude, die darin besteht, die Seele mit dem Gedanken zu beschäftigen, wie er seine Schritte dem Takt eines Liedes anpassen oder wie er geschickt ein Ziel treffen kann, um zu schaden, anstatt in Ruhe die Betrachtung des ihm umgebenden majestätischen Glanzes genießen zu lassen? Ich würde sagen, an sich sollte man ihn mit seiner Aufgabe konfrontieren. Nicht? Das ist das, was da fehlt. Und wenn der junge Salomon, der König wird und dem Gott einen Wunsch freistellt, und er sagt, ich bitte mir von dir ein hörendes Herz, weil ich dein Volk leiten darf und damit ich das richtig mache. Das hat er als Wunsch, dass das hingehört. Das ist natürlich schon so eine merkwürdige Sache, weil der König eben da nur regiert, aber nicht leitet oder verwaltet, nicht, sondern schwebt da oben so drüber, so als eben Sonnenkönig, und bleibt eben zurück, als Theater zu spielen und eben dann die Sonne zu sein. Also wohin muss ich ihn eigentlich bringen? Nicht? Man mache die Probe, man lasse einen König ganz allein, ohne irgendeine Befriedigung der Sinne, ohne dass ein Geist von irgendeiner Sorge beschwert wird, ohne Gesellschaft und ohne Zerstreuung, mit aller Muße an sich zu denken, und man wird sehen, dass ein König ohne Zerstreuung ein Mensch voller Elend ist. Nicht? Warum taucht er, ich habe ihn wirklich gefragt, warum taucht er nicht die Frage auf, dass er doch ein Amt hat? Dass er auszufüllen hat. Daher vermeidet man das auch sorgfältig und unfehlbar, wird es in der Umgebung der Könige steht sehr viele Leute geben, die darüber wachen, dass ihren Geschäften die Zerstreuung folgt und die alle ihre Mußestunden beobachten, um ihre Vergnügungen und Spiele zu bieten. Also 2 Stunden am Tag macht er ja auch irgendwelche Entscheidungen, nicht? Dann sind die Minister da, aber dann bleibt noch die lange andere Zeit übrig. Das heißt, sie sind von Personen umgeben, die bewundernswert sorgfältig darauf achten, dass der König nicht allein und in der Lage sei, an sich selbst zu denken. Da sie wohl wissen, dass er elend wird, so sehr er auch König ist, wenn er daran denkt. Bei all dem, ich setze jetzt einfach danach, ich spreche nicht von den christlichen Königen als Christen, sondern allein von Königen. Man spricht wenigstens an, nicht? Und dann wieder so einfach zusammengefasst, der Tod ist leichter zu ertragen, wenn man nicht an ihn denkt, als der Gedanke an den Tod, wenn man außer Gefahr ist. Das ist ja ein Gedanke, der sich durchzieht bis hin zu auch Kierkegaard, dass er sagt, der eigene Tod ist der eigentliche Ernst, aller andere Tod ist Lyrik. Und während es ja diese Gegenposition gibt, der große Name dafür ist Gabriel Marcel, der sagt, es geht nicht um meinen Tod, es geht um den Tod derer, die wir lieben. Das ist also ein anderer Entwurf. Eine berühmte Auseinandersetzung bei einer dieser philosophischen Kongresse in Paris, als Braunschweig, dem wir die klassische Zählung hier der Fragmente verdanken, sagte, ja, Monsieur Marcel, der es immer so mit seinem Tod hat, oder so. Und Marcel sprang auf und sagte, mich interessiert weder Ihr Tod noch mein Tod. Da geht es um den Tod derer, die ich liebe. Und das ist der Punkt. Und von dort her kann man das auseinandernehmen, wo begegnet uns Tod zuerst? Scheler gehört auch zu denen, die sagen, wir erfahren den Tod in uns, in Unglück, in Krankheit, in Altern oder so etwas. Das sei die Quelle unseres Todesbewusstseins. Und Marcel sagt, nein, der entscheidende Punkt ist, dass mir der Tod begegnet in der Bedrohtheit derer, die wir lieben, dass die uns genommen werden. Natürlich ist das kein ausschließendes Entweder-Oder, sondern mich trifft natürlich der Tod des anderen, weil es zugleich dann immer auch mein eigener Tod ist. Der berühmteste Text dafür ist vielleicht die Schilderung in den Confessionis bei Augustinus, wo er seinen Freund verliert und dann so sagt, ich bin mir selbst zur großen Frage geworden. Und ich lebte zwar, aber eigentlich lebte ich nicht, oder so, ein ganz berühmter Passus, den er durchführt, in einem der ersten Bücher schon, dass er das aufnimmt, also diese Position, dass wir eigentlich der Tod des anderen ist, der uns begegnet. Und die anderen sagen, nein, ist der eigene. Und Kierkegaard gehört auch so existenziell zu dem Punkt, dass er sagt, natürlich bin ich betrübt, wenn der Mensch, den ich liebe, weg ist, sagt er, aber der entscheidende Punkt ist, dass mein Tod meine Ewigkeit bestimmt. Und deswegen nimmt er sich einfach heraus und sagt, der Tod der anderen ist Lyrik, ernst ist der eigene Tod. Denn tatsächlich können wir nicht andere Leute in den Himmel bringen oder in die Hölle, sondern nur uns selbst. Deswegen ist ja auch kein Feind so bedrohlich für jeden von uns wie wir selbst. Nur wir selbst können uns verwerfen. Wir können den anderen quälen, sonst wie, aber wir können ihn nicht böse machen, natürlich machen. Das können wir nicht. Nur uns. Und insofern kann man so schon sagen, dass also dieser existenzielle Strom da schon richtig liegt. Dass er sagt, das ist tatsächlich der eigene Punkt, um den es geht. Das Entweder-Oder trifft mich. Kant macht das auch ziemlich deutlich. Nicht? Ich kann den anderen nicht besser machen. Ich kann ihm helfen, besser zu werden, Menschen. Aber zu sorgen habe ich um mich dabei. Das sind die Pflichten mir gegenüber. Die Pflichten anderer gegenüber können sich nicht auf so etwas beziehen. Das geht nicht. Dem kann ich helfen mit allen Dingen, aber ich kann ihn nicht in diesem Kern selber besser machen, kann er nur sich selbst. Der andere. Weil jeder das nur selber kann. In der Unterstützung ist schon ein wichtiger Punkt, der da hineingehört. Also man belastet den Menschen von Kindheit an, jetzt kommt ein Beispiel, mit der Sorge um die Ehre, um den Besitz, um Freunde und dann noch um den Besitz und die Ehre der Freunde. Man überhäuft sie mit Geschäften, mit dem Erlernen der Sprachen und mit Übungen und man gibt ihnen zu verstehen, sie könnten nicht glücklich sein, ohne dass es gut um ihre Gesundheit, ihre Ehre, ihr Vermögen und um die Gesundheit, die Ehre, das Vermögen ihrer Freunde stehe. Und wenn nur eines davon fehle, so werde sie das unglücklich machen. Das ist so der Gedanke. Er hat ja dieses berühmte Gebet geschrieben, das ja auch immer in den Ausgaben mit drin ist, für den rechten Gebrauch der Krankheit. Nicht ein Gebet um Gesundheit geschrieben, sondern ein Gebet mit dem rechten Gebrauch der Krankheit. Und sagt, früher oder später bleibt sie niemandem erspart. Normalerweise in den Ausgaben, wo die kleinen Schriften da drin sind, ist es mit dabei. Ja. Also, sagt man denen, dass das nur so geht, also überträgt man ihnen Pflichten und Geschäfte, die sie vom frühen Morgen an in Bewegung halten. Das, so wird ihr sagen, ist eine seltsame Art, sie glücklich zu machen. Was könnte man mehr tun, als sie unglücklich zu machen? Um sie unglücklich zu machen, wie dann, wenn man das tun könnte? Man brauchte ihm nur all diese Sorgen abzunehmen, denn hierauf würden sie sich selbst sehen. Sie würden daran erkennen, denken, was sie sind, woher sie kommen, wohin sie gehen. Und gerade deshalb kann man sie gar nicht so sehr beschäftigen und ablenken. Und darum auch rät man ihnen, indem man sie mit so vielen Geschäften beauftragt hat. Und sobald sie einige Mussestunden haben, dass sie diese benutzen sollen, um sie zu zerstreuen, zu spielen und sich immer ganz und gar beschäftigt zu halten. Und dann so ein typischer Marcel-Schluss, Pascal-Schluss dann. Wie hohl und voller Schmutz ist doch das Menschenherz. Nicht? Und natürlich denkt er dabei an sich, woher weiß er das so genau? Nicht? Das muss man bei all diesen Äußerungen immer sehen. Die eigentliche Schärfe richtet sich immer gegen den Autor selber. Also etwas. Manchmal verteilt auf zwei Lebensphasen. Sodass, also zum Beispiel der Wittgenstein zwei am schärfsten gegen sich in seinem ersten Entwurf natürlich redet. Nicht? Aber sich gehört immer so beides so zusammen. Ja, das ist das, was er da so über die zerstörende, die menschliche Situation sagt. Bitte.
Also die Schwäche dieses ganzen Abschnitts ist ja schon dargegeben, dass er eben eigentlich diesem ganzen Weltlichen, was man ja auch positiv angehen könnte, du hast vom Amt gesprochen, letztlich zunächst mal Lebewohl sagen muss. Und die Frage ist, ob es dann auch so auf sowas hinausläuft wie dieses Augustinische, meine Seele und Gott, ob er es dann wieder einholen kann oder ob das nicht irgendwie abstrakt bleibt, dann eben diese Füllung durchs Göttliche, wo man dann fragt, und dann?
Ja. Und da wäre seine Antwort Jesus Christus. Er sagt, ich komme eben einfach mit Gott nicht hin, sondern ich brauche wirklich so diese Mitte, wo es alleine geht. Für die anderen Leute bleibt eben nur übrig, genau diese Situation, worauf er dann auch nur mit der Bitte eben, wie wir dann sehen werden, antworten kann. Die einzig positive Antwort, die er sieht, ist Jesus Christus. Dass ich da Menschen sehe, wo das liegt. Denn eben, völlig richtig, in die Abstraktheit kann es nicht sein. Man muss das erstmal wirklich an sich ranlassen, aber wahrscheinlich kann man es auch erst nur an sich ranlassen, wenn man diesen anderen Punkt schon ein bisschen hat. So wie ich denke, zum Beispiel bei so einem Thema, das ich ja damals da behandeln sollte, in Hamburg, der Philosophie und Grundbegriffe, die Schuld, wo man sagt, normalerweise ist da bei den Philosophen nicht viel, nichts zu finden dafür. Und die Antwort ist die, denke ich, die Hegel mal gegeben hat in einer Notiz, wo er sagt, die Fragen, die die Philosophie nicht beantworten kann, sind dahingehend beantwortet, dass man sie nicht stellen darf. Und das geht natürlich nicht, nicht? Also überlässt man solche Fragen den Religionen. Die Religionen können von der Schuld reden, weil die erstmal vom Erbarmen reden und von der Gnade ausgehen. Nicht? Erlösungsreligion ist sowas wie ein weißer Schimmel, das ist einfach doppelt gesagt. Religion geht überall um Erlösung. Wenn ich also diese Möglichkeit habe, der Gnade, und ich glaube auch, dass ich einem Menschen nicht, das ist das Problem in unserem ganzen Strafvollzug, kann ich einem Menschen sagen, du bist schuldig, kann er das überhaupt hören oder annehmen, muss er nicht um sich schlagen und sich entschuldigen. Außer man kann ihm sagen, ich vergebe dir, Klammer auf, denn du bist schuldig. Also ich glaube nicht, von privaten Situationen angefangen bis zur staatlichen, dass man jemandem nicht so, also die Schuld auf den Kopf zusagen kann, weil es eigentlich so zerstörerisch ist, dass der Mensch das nicht überfordert ist, das kann er nicht zulassen. Also die Form, wo er es, wenn überhaupt, und dazu braucht man nochmal Hilfe schon, ist, dass er es sich vergeben lässt. Und das würde also hier auch hingehören, dass man, ob man wirklich diesen Willen in sich so aussetzen kann, wie er es hier schildert, wenn man nicht schon da irgendwo zu Hause ist, davon bin ich überzeugt. So hat er diese Sachen auch erst angefangen zu notieren und zu schreiben, als er seine Bekehrung hatte und seinen Ort gefunden hatte. Ich glaube nicht, dass das ohne das geht. Das geht natürlich wechselseitig dann. Wenn ich das eben nicht mache, dann verdecke ich auch das andere, dann weiß ich nicht, wovon ich eigentlich erlöst bin. Und dann denken die meisten Christen, finden ja eigentlich ihr Christentum als belastend. Dann bin ich gefragt worden, dann bin ich getauft, jetzt hänge ich da drinnen und dann muss man sonntags da in die Kirche gehen, als Katholik jedenfalls, nicht so, das jeden Sonntag tun und alles Mögliche, was dort ist. Und dann finden wir das einfach als Last, weil man niemals diese Befreiung erfahren hat vorher, also weil das einfach nicht da war. Damit ist ja auch vergessen, dass das eigentliche Grundsakrament der Lösung wirklich die Taufe ist. Wir wissen das bewusst. Das ist ja die Quelle auch für diesen herrschenden Klerikalismus, der dann auftaucht. Ne? Und man sagt, die Taufe zählt eigentlich nicht, die Firma zählt auch nicht, weil die kriegt man als kleines Kind, statt mit 18 oder 20 nicht. Und das wollen die wieder so früh, dass man sogar nie, der kriegen wir die Leute nicht mehr. Das ist die pastorale Begründung dann dafür. Während das hingehören würde, als eben genau dieser Initiation, die also um 20 rum oder so sein müsste, nachdem die Leute also immer länger brauchen, selbst in, muss man fast schon sagen, man muss es eigentlich Mitte 20 bis 30 machen, nicht? Um die Leute dann anfangen erwachsen zu werden. So also so, da guckt, wie gehört das dahin, müsste das tun, also das wird einfach als Geschick genommen, nicht wahrgenommen, fallen Taufe und Firmung aus. Und dann bleibt die Priesterweihe übrig und dann das Geschrei, die Frauen sagen, wir wollen auch unser etwas nicht, weil eben die andere Basis weg ist. Das Einzige, was dann noch zählt, ist dann irgendwie so ein klerikaler Status. Und ich glaube, dass das da mit drinsteht, also was will ich sagen, ich brauche wirklich ein waches Bewusstsein, was das heißt, dass es so einen Mann gibt wie Jesus von Nazareth, ne? Und dass er der Herr ist. um dann eigentlich das Elend zuzulassen. Aber Sie haben...
Ja, diese Schuldthematik ist in Bezug aufs Rechtssystem insofern, glaube ich, fragt man falsch oder nach dem falschen Vorbild. Das ist ja eher auch eine große Frage der Fairness. Mhm. Kann ich, darf ich jemandem etwas vorwerfen, dass er etwas getan oder nicht getan hat, wenn ich genau weiß, er hat keine Gelegenheit gehabt vom Umfeld, überhaupt darüber bewusst zu werden, dass da etwas zu wissen oder nicht zu tun oder zu lassen gibt.
Eben, das ist natürlich jetzt die Frage, hat er wirklich diese Gelegenheit nicht gehabt? Das ist ja der Streit, der dahinter steht. Nicht?
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel genau weiß, er kann nichts dafür.
Dann darf ich ihn auch nicht verurteilen.
Eben.
Aber was kommt dann stattdessen heraus? Ich bin also ganz strikt gegen die beiden Leute mit ihrem Buch da, also sowohl der Wolf Singer in Frankfurt, wie eben der Gerd Roth, die ja die Abschaffung des Strafrechts wollen und das ersetzen wollen durch ein prinzipiell endlose Therapie, die dann eintritt. Also, dass die Leute nur behandelt werden und nicht werden. Dafür bin ich zu sehr Hegelianer. Also der berühmte Paragraph 100 in der Rechtsphilosophie, der sagt, der Verbrecher hat ein Recht auf Strafe, weil er dort als Subjekt anerkannt wird, wo er sühnen kann, wo er sich selber wieder eingliedern kann, auch in die Gesellschaft und Gemeinschaft. Das ist dieser berühmte Paragraph bei Hegel, dass die Situation getrübt werden kann, dass wir alle, dass Freiheit nicht eine absolute ist, dass die gibt es gar nicht. Das ist schon wahr. Aber Sie merken, also ich bin hier eher also, wachsam, dem anderen Menschen nicht dadurch zu helfen, dass ich eigentlich seine Freiheit für tot erkläre. Also er hat gar keine. Die unzurechenbar, also das, was das funktioniert, das Jagdschein. Man kann machen, was man will, weil man nicht zurechnungsfähig ist. Also ich möchte schon lieber für zurechnungsfähig erklärt werden. Und jetzt wäre die Frage, wie weit ist das nicht auch in einfachsten Situationen möglich? Mir fällt zum Beispiel aus der Literatur spontan ein, die Geschichte der Mouchette von George Bernanos. Kleines Mädchen, der in erbärmlichsten Verhältnissen aufwächst und dann missbraucht wird und sich dann umbringt. Das ist gar nicht wahr. Und das ist verfilmt worden von Bresson, von einem unserer großen Regisseure, der da verfilmt hat und wo das so hinreißend geschildert ist, wie dieses kleine Mädchen morgens, die wohnen dann in so einem ganz primitiven, einfachen Steinhaus, einen Raum da, fünf Erwachsene und sie dort auch. Und sie macht also morgens den. Verzeihung, sie macht morgens den Kaffee fertig dann, also diese Kaffeeschalen. Und wie sie da so eingießt, so wie sonst so Leute den Sekt eingießen oder so etwas. Einfach so ein Augenblick des Glücks und des Begreifens, das mit hineingehört. Und das ist ganz wichtig, dass er das aufnimmt. Das heißt, man kann in, der Mensch ist so, das steckt in ihm drin als Funke. Ich glaube, so würde auch Pascal antworten. Das heißt, den Unterschied von Gut und Böse im Prinzipiellen und von richtig und falsch steckt im Menschen wesentlich drin. Es kann natürlich also sehr eingeschränkt und das stimmt eben konkret für konkrete Dinge, aber dass auch in schlimmsten Situationen des Lebens, es gibt eine Verbrecherehre, es gibt also Kodex auch dort des Verhaltens des Miteinander, das auch wahrgenommen wird. Dass die Kinder da so wehrlos sind, das ist mir schon bewusst. Also Kinder sind ja so wehrlos, dass wenn sie misshandelt werden von ihren Eltern, sie sich selber die Schuld geben. Wenn sie kleiden, das ist ja das Schlimme nochmal, weil sie sagen, die Eltern würden das ja sonst nicht tun. Also ich bin offenbar so böse. Aber auch die reden nochmal von Gut und Böse und machen die Erfahrung. Deswegen bin ich also gegenüber Gerd Roth wie Wolf Singer, mit beiden habe ich mich da auch schon auch gestritten und diskutiert, unterscheide ich mich von denen. Aber Sie wollen nochmal ansetzen.
Ja, weil ich kenne die gar nicht, aber ich kenne die Position.
Also, die sagen immer, das sind Firmenforscher und die sagen, wir sind nicht frei.
Ja, ach, es gibt auch andere
nicht
frei.
Hier ist es nicht. Nee, was ich meine, ist unabhängig davon, unabhängig, ob man etwas für gut oder für schlecht beurteilen kann, wenn es außerhalb dessen liegt, wenn ein guter Wille zugrunde liegt und es aber nicht funktionieren kann, weil entscheidende Dinge nicht bewusst sind, aber auch kein Bewusstsein da ist, dass man sich in die Richtung eigentlich zu informieren hätte, damit es gelingt. Und dann frage ich, kann ich dann denen einen Vorwurf machen, wenn es insgesamt nicht funktioniert hat?
Nein, nein, eben wo das wirklich geht, gehört es auch nicht hin. Da stimme ich Ihnen ja zu. Die Frage ist nur, wie oft ist das der Fall? Oder wo finde ich den Punkt, wo das auftaucht? Für dieses also klassische Menschenbild ist ja das Gewissen steht da im Zentrum. Und das Gewissen, das gibt ja zwei Gewissen. Also das Ur- oder Prinzipiengewissen. Das heißt im Fachausdruck, also Syntheresis oder Syntheresis, im Lateinischen Syntheresis oder Syntheresis, das ist das Ur- und Prinzipiengewissen. Das sagt mir so etwas wie, tu das Gute, lass das Böse, mach dir ein Gewissen daraus, ein Gewissen zu haben, gib der Wahrheit die Ehre, aber es sagt nicht, was hier und jetzt das Gute ist, sondern so diese grundsätzliche Sinn, überhaupt einen Unterschied zu machen zwischen Gut und Böse. Wenn andere nur einen Unterschied machen zwischen nützlich und schädlich oder angenehm und unangenehm oder so etwas. Also wirklich diesen Unterschied macht, das ist das Urgewissen. Von dem sagt die Tradition in religiöser Sprache, das sei die Stimme Gottes. Sie korrigieren sich dann zum Glück etwas und sagen dann, es ist das Echo der Stimme Gottes, sagt zum Beispiel dann John Henry Newman. Ich würde ihn an das Hören der Stimme Gottes. Und damit ist dann schon die Subjektivität mit drinnen und auch eine Einzeichnung von Abweichungen, die damit dazugehören. Das ist also dieser eine Punkt, da sagen die, das sei, so hat das Hieronymus geschrieben, sein Ezechiel-Kommentar, das sei der Funke, den Adam nicht verlor, als er aus dem Paradies gewiesen wurde, und der höher und heller und heißer ist als das Feuer, der diesen Ursinn für Gut und Böse, der in jedem Menschen drin steckt. Natürlich kann ich nicht in jeden Menschen hineingucken. Die Argumentation, die schon Fichte bringt, ist, auch die Bösewichte, ich denke zum Beispiel an den grässlichen Gefgen da in Frankfurt, ne? Auch die Bösewichte empören sich ethisch, wenn sie glauben, Unrecht behandelt zu werden. Also sie sagen nicht, ich möchte das nicht oder ich will das nicht, sondern die argumentieren ethisch. Also das ist dieses Urgewissen. Und zu diesem Urgewissen, das ich eher als das Senkrechte so ansetze, gibt es dann das, was ich so nenne, das heißt Conscientia in der Fachsprache, und das ist das Situations- oder Werte- oder Normengewissen. Das wird durch die Gesellschaft vermittelt und das weicht ziemlich ab von Gesellschaft zu Gesellschaft, was da die Werte sind, was die Pflichten sind. Dann gibt es die Standesethiken oder so, wie wir hingehören, Adelsethiken, Professor gibt es auch vielleicht, Standesethiken, aber sonst einen Soldaten zum Beispiel, Arztethik oder so. Da gibt es also eine Menge, wo man aber über die Unterschiede, wenn ein gewisses Maß an Wohlwollen da ist, zur Diskussion kommen kann, gestützt auf dieses, das in jedem Menschen da ist. Und darauf beziehe ich mich, wenn ich sage, da muss also eine Menge zusammenkommen, um einem Menschen wirklich zu sagen, nein, der ist sinnlich überhaupt völlig unzurechnungsfähig. Das gibt es natürlich bei schwersten Behinderungen, aber sonst eigentlich nicht. Jetzt wollen wir nacheinander. Sie haben sich zuerst gemeldet, wenn Sie und dann Sie.
Ja, also wenn man also in der Philosophie nach dem Begriff Schuld kriegt, dann kommt man ja unmittelbar zu Ulrike. Und er macht ja diese Unterscheidung, schuldig, ich werde schuldig erklärt, oder ich bin schuldig gegenüber den Menschen, sündig bin ich aber alleine vor Gott. Und ich frage mich oft, ob das überhaupt diese Schneise, die man da zieht, ob die ihr Recht hat. Weil im Prozess von Kafka, da ist eine sehr gute Intuition drin, nämlich K wird ja schuldig erklärt, er weiß nicht warum, und dann verteidigt er sich nämlich so, dass er sagt, ich bin unschuldig, ich weiß nichts vom Recht. Und er ist ja selbst auch Bürokrat. Und meine Frage ist jetzt, die Antwort darauf ist, wie lustig, wie K, also von einem, der ihn verhaftet, wie kann er das sagen, einerseits schuldlos zu sein, aber nichts vom Recht zu wissen. Ne? Also dass er,
das.
Genau. Er weiß anscheinend Unterscheidung zwischen Schuld und Schuldlosigkeit. Wie kann er aber dann unschuldig sein, da er das Wissen doch schon schuldig macht? Und das geht doch nur dann, wenn, das würde ja bedeuten, dass der Richter, der ohne ein Gewissen nur die Schuld gegenüber dem Menschen erklärt, selbst im Stand einer Schuld sein muss. Nicht? Also wenn er nicht irgendwie, wenn es ja nicht keinen Sprung gibt.
warum muss ich denn schuldig sein, wenn ich weiß den Unterschied zwischen Schuld und Unschuld? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden in Ihrer Argumentation.
Naja, dass da, also ohne da ein Gewissen, also bei Fichte sagt er in der Bestimmung des Menschen, dass dieses Gewissen irgendetwas in mir ist, das zu mir spricht, dass mein Gesprächspartner ist in mir selbst, aber ich selber nicht bin.
So ist es. Nee, das war jetzt nicht mein Punkt. Mein Punkt war, dass ich das noch nicht dann schuldig nennen würde, sondern Schuld heißt für mich, ich habe nicht getan, was ich sollte. Deswegen habe ich nachgefragt, weil zum Teil ist ja beim deutschen Idealismus so, dass die ja den Menschen von vornherein als schuldig ansetzen, weil man diesen Text aus der Bibel, den Sündenfallgeschichte dort, so auslegt, dass man sagt, das Wissen um den Unterschied von Gut und Böse, den habe man schon nur erstmal durch Schuld bekommen. Und das ist in meinen Augen ein Missverständnis der biblischen Stelle. Das steckt also hinter meiner Rückfrage. Ne? Das ist ja, nein, es gehört selbstverständlich dazu, dass ich weiß den Unterschied und den wussten auch Adam und Eva, ehe sie die Frucht gegessen hatten. Denn man weiß, es ist gut, Gottes Gebot zu halten und es ist schlecht, es nicht zu halten. Ich muss kein Obst essen, um den Unterschied von Gut und Böse zu verstehen. Also daran lägt mir sehr, also an diesem Punkt. Gewissen heißt nicht, ich bin schuldig, sondern Gewissen heißt, ich mache einen Unterschied zwischen Gut und Böse, zwischen Gehorsam und Rebellion.
Ja, das ist das, was ich meine. Also, dass die Unterscheidung von Sünde vor Gott und Schuld vor den Menschen bei dem Richter keinen Sinn mehr macht.
So ist es, die fällt zusammen.
Ja, ja, genau.
Da legen wir auch dran.
Ja, ja, und weshalb, das ist, glaube ich, das Problem, das dann K hat, dass er in einer Welt quasi ist, in der Schuldigkeit ohne Sünde mehr gedacht werden soll. Ja? Also, wo die Institution sich halt nicht mehr recht, also der Richter als Institution sich nicht mehr begründen braucht.
Aber ich meine, das kann man doch wirklich übertragen, dass ich die Dornung nicht auflösen kann. Also, in dem Neuen Testament heißt es ja einfach so, dass der verlorene Sohn tatsächlich die Doppelung anspricht. Nicht? Er sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Und Himmel ist natürlich bei Matthäus, das ist ja nicht Matthäus, sondern Lukas, also ist ja das Wort für Gott natürlich. Aber dass ich sagen kann, wenn ich jemandem anderen gegenüber schuldig werde, dass ich mich dann zugleich auch gegenüber dem Gebot, nicht schuldig zu werden, vergangen habe, das ist klar, dass man dann also dasselbe mit zwei Worten benennt, dass man sagt, Sünde verwende ich tatsächlich für die Vertikaldimension und von Schuld rede ich in der Horizontaldimension. Ich nehme die in meinem Reden nicht auseinander, ich nehme die einfach zusammen und je nachdem, wovon ich gerade rede, wenn es um den Gottesbezug geht, nenne ich sie in Sünde, ansonsten nenne ich Schuld, sei es nur Gott gegenüber oder den anderen Menschen gegenüber. Und ich meine auch, dass man diesen Unterschied festhalten muss, obwohl ich dann wieder sofort im Kopf habe, dass mir so viele Rabbinen erzählen, dass Gott zum Beispiel nicht vergeben kann, die Schuld, die ich anderen Menschen gegenüber habe. Das ist also eine Position, die ziemlich stark gemacht wird im Talmud, dass gesagt wird, Gott kann nur die Sünden vergeben, die gegen ihn gerichtet sind. Was mir angetan ist, dann muss ich verzeihen. Wenn ich es nicht verzeihe, kann der andere nicht also gerettet werden. Und das finde ich nicht akzeptabel, dass das ewige Schicksal von irgendwem von meiner Hartherzigkeit abhängt. Nicht? Deswegen sage ich, nein, Gott kann das auch mit, und das muss man, glaube ich, auch christlich so sagen, und kann das nochmal begründen, deswegen, also der Tod Jesu, der kann von Gott, der hat er das Recht erworben, den Mördern zu vergeben. Sodass da nicht ein Mensch sich hinstellen kann und sagt, du kannst das nicht machen, so einfach, das muss ich machen. Oder so. Also deswegen, ich glaube nicht, dass ich auf die Vertikale verzichten kann dabei. Die ist aber überall gegeben und deswegen gibt es nur äußerste Fälle, wo ich überhaupt von der totalen Unzurechnungsfähigkeit rechnen kann. Dass in Einzelfällen jemandem hier Dinge ausfallen, weil er sie nicht mitbekommen hat, weil das etwas das erlaubt. Diese Stellen gehören überall hin. Da hat jeder von uns, mein Beispiel war immer, dass keiner von uns ein homogenes Gewissen hat. Sondern dass wir Stellen haben, ich habe das immer so ausgedrückt, wo das Netz so eng ist wie ein Teesieb und bei anderen Stellen schwimmen die Karpfen durch. Und das wechselt so ein bisschen nach der Gesellschaft. Also wenn man denkt, dass man zum Beispiel also im 19. Jahrhundert gemeint hat, wenn man für gerechten Lohn kämpft, das ist unerlaubt und verboten und dafür hat man nicht zu sorgen, das war also so ein blinder Fleck. Oder in meiner Jugend gab es den Blickweg Dritte Welt oder Umwelt war kein Thema. Und heute hat man bei den Jugendlichen den Eindruck, im sechsten Gebot gibt es eigentlich keine Sünde, wenn man dem anderen noch nicht wehtut und das irgendwie nett läuft, dann geht da alles. Nicht? Also das sind so Punkte, dass so jede Kultur und jede Zeit ihre Stellen hat, wo der eine seinen blinden Fleck hat und der andere, und wo man sich dann nur fragen kann, wie gehe ich damit um, wenn ich auf jemanden treffe, der gerade dort jetzt das Sieb hat, wo bei mir die Karpfen durchschwimmen, oder umgekehrt, wie gehe ich mit meinem Sieb um an den Stellen, wo der andere Karpfen hat. Da kann man zeigen, dass da in den Menschen dann so drinsteckt, erstmal ein Neid auf den anderen, weil der es da leichter hat als man selbst. Dann steckt so eine Überheblichkeit drin, dass man da genauer ist oder so. Es kann bis zum Neid gehen und alles mögliche. Also da kann man viel dazu sagen noch, wenn man will. Aber nochmal, keiner von uns, das war mein Kern, hat ein homogenes Gewissen, und so gibt es immer Punkte der partiellen Schuldlosigkeit, wo wir uns ganz einig sind. Also, dass man sagen kann, hier hat der Mensch das nicht mitgekriegt und das müsste ihm erstmal klar gemacht werden, hier hat er keine Schuld, hier fehlt was. Aber generell geht es nicht. Aber bitte.
Mir gefällt dieses dem Fall entweder oder nicht. Ich meine das gar nicht so sehr ausgerechnet am ethischen Gut-Böse, also unter dem kompletten Wertesystem mit dieser vertikalen und senkrechten Abstufung, sondern einfach eigentlich Fairness. Ja, dieses, kann ich jemandem was vorwerfen oder darf ich das nicht? Unabhängig davon, ist es jetzt gut oder schlecht.
Ja.
Und da sind wir ja dann wieder, also es ist ein bisschen schwierig in der konkreten Frage und da führt ein bisschen zu weit auch.
Ja, eben.
Noch was ganz anderes zu dieser Schuldigkeitsgefühl von diesen Kindern, die da vielleicht missbraucht worden sind oder so. Es gibt einen Mechanismus, da unterliegt jeder so eine Entwicklung, bis man 12 Jahre ist, herrscht so ein latentes Allmachtsgefühl vor und erst dann ist Bewusstsein da, man hat eben nicht Einfluss auf alles. Und das ist insofern ein Schutzmechanismus, weil wenn das Kind sagt, es hat alles im Griff, also das ist Allmächtigkeitsgefühl, dann kann es sich auch die Sachen erklären, die eben nicht beeinflussbar sind und sich immer noch denken, ja okay, ich bin dran schuld, um das überhaupt ja, sich erklären zu können.
Also, nee, das ist noch ein Thema für sich. Das hatte ich jetzt gar nicht gemeint. Eben, das gibt es ja nur für sich, sondern ich meinte wirklich diesen Grundpunkt vorher. Es ist ja auch, ich antworte so, zunächst geht es nicht darum, jemandem was vorzuwerfen. Also Ethiker schon gar nicht, sondern es geht immer darum, dass ich erstmal rede von sittlich richtig oder falsch. Und das muss ich schon immer extra ansprechen. Wie oft habe ich das gehört bei Debatten auf dem Podium, zum Beispiel zur Frage Abtreibung. Ich hätte jetzt so und so viele Frauen schuldig gesprochen und gesagt, erstens, warum bloß Frauen? Gehören ja auch Männer auch dazu. Zweitens habe ich das Wort Schuld überhaupt nicht benutzt. Sondern ich rede als Ethiker nur von sittlich richtig und sittlich falsch. Das ist ein zweiter Schritt, wann ich jetzt einem Einzelnen etwas vorzuwerfen habe. Das ist nochmal ein zweiter Schritt. Das erste ist, dass ich nur Verhalten und Taten beurteile. Das muss man ganz deutlich sagen. Also das höre ich aus Ihrer Frage raus, das ist der erste Punkt. Deswegen rede ich da auch so scharf und so klar, wie ich rede, weil ich über Taten rede und Verhalten und nicht über Leute, die da sind. Weil bei denen kann alles Mögliche da zusammenkommen, irgendes Gewissen, richtiges Gewissen, sonst wie auch Ausfälle, die da sind. Das ist erstmal nicht der Punkt. Dann gibt es den Punkt, wo auch Personen zu beurteilen sind. Und das ist schwierig. Mein Vater war Richter und Strafrichter. Das war also natürlich sein Lebensproblem. Und zwar nicht bloß die Leute, die er verurteilt hat, was ihn noch viel mehr umgetrieben hat, war die Familie der Leute, die er verurteilt hat. Nicht? Denn die Frau lebte jetzt eben als Frau eines Gefängnissitzenden. Die Kinder gingen in die Schule als jemand, wo der Vater im Gefängnis war oder so. Nicht? Das hat ihn also vor allen Dingen sehr umgetrieben, immer nochmal. Aber auch schon der Punkt vorher, in welchem Maß kann man überhaupt hier was sagen? Deswegen auch diese Regeln im Zweifel für den Angeklagten. Dass man auf jeden Fall da guckt, es muss also schon nach menschlichem Ermessen hier wirklich begründet sein, hieb- und stichfest, wenn man jemanden verurteilt. Das ist völlig richtig, nicht, dass das da nochmal hingehört. Auf der anderen Seite geht der Verzicht darauf auch nicht. Also das ist das Problem von der anderen Seite. Ich habe gerade vor kurzem nochmal so eine dicke Habilarbeit da theologisch, also philosophisch, theologisch zu besprechen gehabt, um die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes. Wo er wirklich deutlich macht, es geht ja nicht bloß um die Barmherzigkeit dem einen gegenüber, sondern es geht auch nochmal um die Barmherzigkeit dem Opfern gegenüber. Das ist das, was immer wieder zum Beispiel Juden, den Christen vorhalten. Ich denke also an Chaim Noll, den Sohn von einem hohen Funktionär, SED-Funktionär in der DDR, der deswegen zwar auch eingesperrt war, aber nicht so unter Drogen gesetzt wurde wie andere, sodass er halbwegs gesund dann auch irgendwann ausreisen konnte und der inzwischen als Journalist bei uns hier lebt, in Deutschland, in Israel, abwechselnd. Der hat vor Jahren ein Buch geschrieben, denke ich an Deutschland in Nacht, also mit diesem heilen Titel, und schreibt darum einen ganz scharfen Artikel, sagt er, gegen den Vergebungsschmus der protestantischen Pastoren, die dann damals so einfach so Amnestie für alle wollten. Er sagte, nein, nein, wo bleibt hier die Gnade für die Opfer und die heißt Gerechtigkeit? Da kann man nicht einfach mit so einem Schwamm so zuwischen. Und das ist das alte Problem, das drückt sich in so Psalmen aus, wie dem, ich glaube, der 85. oder so, wo es heißt, Gerechtigkeit und Friede küssen sich und finden sich. Also das geht nur zusammen. So wie Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit Grausamkeit ist, wie man bei Thomas von Aquin lesen kann, so ist umgekehrt Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit eine Sauerei den Opfern gegenüber. Und das fürchtet er so bei den Christen. Also sagt, die unterstellen uns dann immer wieder bloß Rachesdurst oder so etwas. Nicht? Und sagt, nein, es geht einfach um dieses Recht. Und das steht auch in den Pirke Avot, also in den Sprüchen der Väter, die in der Synagoge gelesen werden, ein halbes Jahr lang, dass eben die Welt beruht auf drei Pfeilern, eben auch auf der Gerechtigkeit, die ganz entscheidend mit ihm gehört. Das ist ja bei den noachitischen Geboten das einzige Gebot, sonst sind das alles Verbote. Die anderen, also die Gerechten der Völker. Also. Außer das eine Gebot heißt, eine Rechtsprechung muss da sein.
Was sind die anderen Säulen?
Die andere Säule war, das eine ist das Gebet, also die Torah-Studium, also das Gebet, und das dritte sind die Wohltaten, die Barmherzigkeiten, also dass man die tut. Das sind die drei Dinge, also das Studium der Torah, die Werke der Barmherzigkeit für die Armen und so, dass man sich um die kümmert, und das dritte die Gerechtigkeit, dass die gegeben sein muss, damit etwas funktioniert. Manche Übersetzungen ein bisschen anders, aber an sich läuft es darauf hinaus, und so hat er es dann auch dort aufgenommen in seinem Buch. Das ist in der Form formuliert. Also das ist das, was Christen in der Gefahr sind, manchmal zu übersehen. Das gehört mit hin. Es muss das irgendwie in Ordnung kommen. Es gibt keine Verzeihung, das war ein großes Thema in Frankreich. Jankelevich, der damals gekämpft hat und auch durchgesetzt hat, dass die Verjährung aufgehoben wurde für die Kollaborateure. Mit Nazitum hat gesagt, das geht nicht, wir können nur Leuten vergeben, die wirklich bereut haben, und anders geht es nicht. Derrida hat dann versucht, auch einen bunten Text gemacht mit den reinen Pardon, das heißt, es muss die absolute Vergebung auch geben. Nicht? Aber Jankelevich, dem ging es genau um diesen Punkt zu sagen, nein, es muss auch die Gerechtigkeit in Ordnung kommen. Und dann gibt es genug Christen, die sagen, ja, das sind immer wieder die rachsüchtigen Juden. Ne? Langsam. Es gibt keine wirkliche Menschlichkeit ohne auch die Gerechtigkeit, weil das ist die Gnade für die Opfer, die in irgendeiner Form hinein muss. Und so lege ich zum Beispiel auch persönlich so ein Wort aus, wenn es da heißt, wenn Jesus über Judas sagt, dass er besser nicht geboren wäre. Das kann ja nicht wörtlich gemeint sein. Was ist das für eine Trinität? Der Vater sagt, Judas soll es geben. Und die zweite Person sagt, nein, besser nicht. Das kann ja gar nicht sein. Also das kann ja nur gemeint sein, in dem Sinn, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Was musst du noch durchmachen, wenn du zum Bewusstsein kommst, was du da eigentlich zu bereuen hast? Nicht, dass diese ganze Dimension dazugehört. Und dann kommen diese ganzen Schmerzen und all dem nach, was man schon beim Sokrates lesen kann, dass der das Böse tut, sich unglücklicher ist, als der, dem Böses geschieht, weil er nämlich selber sich seine Seele kaputt macht. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Das vermisse ich immer wieder auch so in theologischen Arbeiten zum Holocaust oder so. Da regen die sich schrecklich auf über die Entwürdigung der Opfer. Ich habe keinen einzigen Satz auf der öfteren Rezension geschrieben, gelesen, wo jemand nur einen Gedanken an das Unglück der Henker und der Maler berührt. gibt es für die Hoffnung oder gibt es die nicht und wie sieht die aus? Das ist doch eine Dimension, die dazugehört. Und wenn wir keine Mörder sind, dann kann man immerhin lesen, auch wir im ersten Johannesbrief, dass wir seinen Bruder hasst, ein Menschenmörder ist. Also wir sollten mal auch an uns denken, wir können auch ein bisschen Barmherzigkeit brauchen. Anstatt einfach so, also Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, muss man schon gucken, jetzt waren Sie zuerst.
Ich habe noch eine Frage zu dem Schema der beiden Ebenen des Gewissens. Quasi. Also dieses Urgewissen drückt ja dann quasi nur aus, tue das Gute und unterlasse das Schlechte.
So ist es.
Aber sowas schon etwas Ausdifferenzierteres, was allerdings dann eigentlich allen horizontalen Gewissensbildungen gemein wäre, ist doch eigentlich auch, tue deinem Nächsten nichts Schlechtes oder sowas.
Das könnte man in der Form stecken, das auch mit drin. Das steckt da schon mit drin. Also diese Grundhaltung, ich hatte ja angesprochen, hatte gesagt, gib der Wahrheit die Ehre, man müsste auch noch dazu fügen, sei fair mit ihren Worten, so ähnlich. Nicht? Okay. So, also der kategorische Imperativ zum Beispiel, der würde da auch mit hineingehören. Mhm. Und das ist auch das, was ich benutze, wenn ich so zu reden habe, darum, wo man sich nicht auf Gott berufen kann. Oder so. Mhm. Den kategorischen Imperativ als Beispiel für diese grundsätzliche Sache, wo ja aber gerade im kategorischen Imperativ, da gibt es ja ganze Bibliotheken voll, eben dem Kant vorwerfen, der bleibt zu formal und zu leer. Ich sage ja kein Wunder, es ist ja nur das Prinzip. Das muss ich natürlich füllen durch die Konkretion. Selbstverständlich. Nicht? Also vom Prinzip allein kann man nicht leben, aber ohne Prinzip geht es schon gar nicht. Und das muss man den Leuten klar machen. Ich habe das deswegen auch so im Kopf, weil das ja auch Rahner vorgeworfen wird in seiner ganzen Theologie, die sei zu prinzipiell, wo bleibt das Konkrete und Geschichtliche, wo ich sage, alles kann man nicht machen, der macht erstmal das und das andere müssen wir dann mit reinzeichnen. Nicht? Nee, das würde dann noch mit hineingehen, der kategorische Überhaltung.
Ich wollte auch anknüpfen an Ihre letzte Aussage da über die Hoffnung für die Täter, weil mich interessiert bei diesen ganzen Zerstreuungen, Blaise Pascal beschreibt ja eigentlich, also die es irgendwie falsch machen. Aber wie komme ich denn vom Falschen zum Richtigen und unsere Diskussion über die Fairness, wie bilde ich überhaupt ein Gewissen für das Gute aus oder was, also so wie komme ich dahin?
Ja, wie komme ich dahin? Ich würde ganz knapp so sagen, wir haben zuerst das Gute alles erfahren, sonst essen wir hier nicht. Wir haben zwar alle zu wenig Liebe bekommen, salopp gesagt, das ist die Schuld vom lieben Gott, weil er unser Herz so groß gemacht hat, dass nur er es erfüllt. Darum sind wir mit uns und allen anderen unzufrieden. Ob das die Eltern sind, der Partner, die Kinder, die Freunde oder so. Keiner ist der liebe Gott. Und deswegen ist das auch so ein Grundsatz. Die Liebe fängt damit an, dass man dem anderen verzeiht, dass er nicht der liebe Gott ist. Denn so verstehen, wie wir eigentlich verstanden werden wollen, werden wir von keinem Menschen. Und das geht nur von Gott. Und dann sollen wir es dem anderen auch nicht vorhalten. Denkt er an so eine bubersche Geschichte, in den Chassidim-Geschichten, wo das eine Bäuerlein zu dem anderen sagt, ja, du liebst mich nicht, sonst würdest du verstehen, was mir fehlt. Und sowas spreche ich an, wenn ich zum Beispiel bei Eheleuten zu reden habe und sage, verdammt nochmal, macht den Mund auf und redet, woher soll der andere das alles ahnen? Also, dass solche Punkte da einfach hingehören, ist nicht der liebe Gott. Also, insofern steckt da also so eine Unzufriedenheit drin, das ist wahr, aber wir haben so viel an Liebe erfahren, dass wir nicht am Hospitalismus zugrunde gegangen sind. Wir haben mehr an Liebe bekommen, als wir verdienen. Wir verdienen es gar nicht. Und das muss man sagen, das gehört zu einem meiner kleinen Schlüsselerlebnisse. Es waren noch die wenigen Jahre und ich hatte auf einer Tagung der Studentenpfarrer zu reden, der deutschsprachigen. Die trafen sich damals noch in Österreich, damit auch die aus der DDR da hinkommen konnten. Und das war an sich schon die Spitze überschritten, deswegen wüssten, das sah man schon daran, dass die als Thema das Fest angesetzt hatten. Da haben mich also eingeladen und das Fest dann geredet und so. Und dann stand einer von denen auf und sagte, er wisse nicht, wofür danken und worüber sich freuen, so wie die Welt aussieht. Ich weiß, damals war glaube ich noch Vietnam dran oder so. Also jedenfalls sagte er, es geht einfach nicht, er wisse nicht, wofür danken. Na ja, so wie Eucharistie gesprochen haben und so. Und da habe ich mir schon erlaubt, sehr scharf rauszugeben, sag ich, was fällt Ihnen eigentlich ein? Dann hat sie ein Mensch 9 Monate getragen und das hat diese Frau mehr gekostet als den sprichwörtlichen Zahn. Und hinterher hat man ihnen den Po geputzt und sie mit Milch abgefüllt und du und alles und drumherum, sodass sie nicht am Hospitalismus zugrunde gegangen sind und liegen jetzt im Bett und schlagen mit dem Kopf gegen die Gitterstäbe. Und sie stellen sich hier hin und sagen, sie wissen nicht, wofür danken. Also ich behaupte, wir haben alle in einem Kern erfahren, was eigentlich Lieb und Zuwendung ist. Wobei nochmal extra zu reden wäre über die sich ja inzwischen auch ganz gut entwickelnde pränatale Psychologie.
Aber heißt das dann schon, dass ich weiß, was gut ist an sich?
Ja, gut ist genau dieses Entgegennehmen und Aufnehmen. Und was zugleich als nächstes da ist, auch das stellen ja neue Untersuchungen fest, ich nehme wieder das Wort Fairness auf. Das natürlich nimmt das eine Kind dem anderen die Schippe weg. Aber wenn das guckt, wie zwei anderen Kinder der eine dem anderen die Schippe wegnimmt, nicht bloß, wenn es ihm weggenommen wird, sondern wenn es ihm ein anderes nimmt dort weg, wird es irritiert. Und das ist schon nach ein paar Monaten der Fall. Man hat also einfach denen solche Bilder gezeigt, die werden unruhig, die Babys. Also es gibt ein Gespür dafür, dass Gleichheit sein soll und Fairness oder so. Das ist in uns drinnen. Nochmal, wir vergessen es, wenn wir bevorzugt werden. Wir reagieren natürlich besonders deutlich, wenn wir benachteiligt werden. Aber das ist es nicht alleine. Sondern es gibt Reaktionen auf die Beobachtung von solchen Dingen, wo einen das irritiert, das findet man nicht richtig und gut. Das steckt wirklich in uns drin. Also eben auch empirisch feststellbar, offenbar.
Das ist jetzt die Sache, ich kann das Schlechte identifizieren, aber kann ich mich auch in einer Situation, wo ich mich entscheiden muss, wie kann ich da wissen, was das Gute ist in der Situation? Oder wie kriege ich raus, wenn es diffus ist, die Situation, vielleicht kann ich das Schlechte ausscheiden, ja, aber was ist dann genau das passende Gute?
Woher scheide ich das Schlechte aus? Das ist jetzt genau die Frage, das war die Diskussion mit der Frankfurter Schule, nicht? Kann ich wirklich das Schlechte ausscheiden, bloß als das Schlechte, oder tue ich das nicht immer im Licht des Guten? Das habe ich zwar nicht greifbar, das ist wahr, bis in unsere Sprache hinein. Wir haben viele Wörter, um unser Glück oder unsere Freude auszudrücken. Wir haben viel mehr an Worten für das Negative. Und mit unserer ganzen Fantasie, das ist nochmal so, man fragt sich, woher das kommt, wahrscheinlich, wenn man das eher braucht, noch für die Hilfe oder so etwas. Wir haben viel mehr Wörter für den Schmerz, als für die Freude und die Lust. Und das ist so. Deswegen sehen ja Kritiken auch immer meist so aus, wie die aussehen, weil man dann nach Zeilen bezahlt wird. Und man kann nicht einfach nur schreiben, es war toll, sondern also muss man gucken, was hat der Regisseur gestrichen und kann dafür wieder schon 20 Zeilen dafür brauchen, dass er das Verkehrte gestrichen hat für die Aufnahmen und so. Also es läuft einfach so. Man ist einfach, wird gescheiter, wenn man kritisiert, als wenn man zustimmt. Weil dann der andere gleich denkt, na, der weiß auch nicht, was wahre Schönheit ist. Nicht? Also wer unsicher ist, benimmt sich ja immer kritisch. Wenn jemand von beiden nichts versteht, die Nase rümpfen, kann er um was von Kork reden, das geht in jedem Fall. Und dann wird es schon mal kennerhaft. Also das muss man einfach sehen, ich bin mit kritischen Aussagen wirklich gescheiter, als wenn ich positive Aussagen mache. Das heißt aber nicht, dass die nicht eigentlich zugrunde liegen. Nochmal. Das ist wieder so eine Doppelung, wie wir sie bei ihm ja auch hatten. Er redet vom Negativen, aber dahinter steckt, wenn man es auseinandernimmt, steckt dieser Sinn für die Positivität, von woher ich das Negative negativ nenne. Insofern meine ich, hätten wir schon so einen Kompass in uns drin. Und eben nochmal, dieser Beleg, den Fichte sagt, dass in dieser Schrift über den Menschen da, er sagt, auch der Bösewicht klagt das Recht ein. Er hält sich natürlich für eine Ausnahme. Er darf sich anders belegen. Er klagt grundsätzlich das Recht ein und nicht bloß er wünscht es sich anders. Dieser Sinn für Fairness ist wahrscheinlich das beste Wort dafür. Das klingt dann nicht so dramatisch wie Gerechtigkeit oder so. Das können die Leute nachvollziehen. Aber ich behaupte, dass dieser Sinn für Fairness in den Leuten steckt. Man kann natürlich schon sehr weit lernen, dass es da verschiedene Grade gibt. Also da gibt es die Leute aus dem Nachbardorf, das sind überhaupt nur halbe Menschen. Und wie viele Leute nennen sich überhaupt nur Mensch? Roma, die Roma. Rom heißt Mensch. Und Inuit heißt Mensch bei den Eskimos. Also das dann nochmal, man vielleicht bloß die eigenen Leute für Menschen hält und sagt, da gelten andere Fairnessregeln, als wenn es jetzt Halbtypen von irgendwo ist. Das ist dann wieder ein zweiter Punkt. Aber dass zunächst mal dieser Sinn da ist für Fairness, das kann man festhalten. Das andere muss dann schon gleich korrigierend nachgeholt werden. Das ist schon wahr.
Das heißt, die Leute, die zerstreut sind, die von Pascal beschrieben werden, hätten auch die Möglichkeit, obwohl er irgendwo mal, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt hat, dass sie das irgendwie nicht ganz kapieren, ihre Situation. Sie hätten die Möglichkeit, das einzusehen und sich selber auszuhalten.
So ist es. Man könnte das mit denen besprechen. Also ich versuche in solchen Fällen, die Leute zu fragen, ob sie sich erinnern, wann sie das letzte Mal halbwegs glücklich waren. Aber wirklich glücklich. Also nicht so, wann ist man wirklich glücklich gewesen, wenn man auch hinterher noch glücklich sein kann, dass man da glücklich war, statt sich nachträglich zu schämen. Und da soll sich einer dann erinnern und sagen, was war das für eine Situation? Wo war ich da? Sitze ich da in mir? Oder ist das nicht gerade eine Situation, wo ich erfüllt bin von einem Gedicht, einer Melodie, einer Landschaft, einem anderen Menschen oder wie immer, dass man da mal drüber nachdenkt. Was sind die Bedingungen, die für sowas hingehören? Ich meine, da könnte man drüber nachdenken. Also drum, wir haben diese Erfahrung gemacht. Und das ist der Grund, warum man ein bisschen nachdenklich leben sollte und warum ich immer sage, Denken und Danken gehören so eng zusammen. Gedankenlosigkeit ist Undankbarkeit und umgekehrt. Dass man einfach darüber nachdenken müsste, was einem begegnet, das ist jetzt erstmal noch gar nicht so christlich, das hören Sie von den Buddhisten genauso, dass man, wenn man isst, man essen soll, wenn man trinkt, trinken soll, dass man das wahrnehmen soll. Und man sieht, wie manche Leute also irgendeinen guten Wein da in sich hineingießen, also auch sonst wie wer, sage ich, also schade um den Wein. Also so, wo man einfach so gucken muss, wo wird da was wahrgenommen oder aufgenommen, dass da nochmal da ist, indem man mit seiner Aufmerksamkeit antwortet dafür. Das ist so ein Grundwort für mich dafür, das sehen wir. Das ist auch ein Grundwort von Simone Weil, und das hat extra auch angesprochen, Celan bei seiner Büchnerpreisrede, hat er zitiert, dass er sagt, Aufmerksamkeit ist also das natürliche Gebet der Seele. Dass das also hingehört, er hat es über Benjamin da irgendwo gefunden, der spricht das mal an, danach zitiert er, das war ein Franzose, dessen Name mir im Moment nicht einfällt, über dem das steht. Also Aufmerksamkeit, nicht Konzentration, sondern eben diese Offenheit, diese Wachheit, scheint mir die Basis von allem zu sein, was dorthin gehört, dass man wahrnimmt. Wahrnimmt hat nichts mit Wahrheit zu tun, sondern das gehört in die Familie wie Gewahrsam, Wahren, Hüten oder so. Also diese Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit auf das, was sich mir zeigt. Und da finde ich, sind die natürlichsten Verbündeten von Philosophen und Theologen die Künstler. Die sind dafür da, aufmerksam zu sein und Dinge zu sehen, die wir übersehen oder die wir uns gewöhnt haben. Und die haben diesen morgendlichen Blick, machen die nach zig Gedichten über den Mond nochmal ein, der Mond geht auf, als wäre es zum ersten Mal, oder über die Rose oder sonst was, sie kriegen das hin. Und daran können wir partizipieren und können auch diesen Morgenblick kriegen, dass wir die Dinge sehen, als kämen sie jetzt frisch aus der Hand des Schöpfers. Und die Menschen so sehen. Möglich wäre das von dort her. Und deswegen halte ich also so die Künstler für unsere natürlichen Verbündeten in so etwas. Die haben dieses Geschenk bekommen, diese Aufmerksamkeit für die Dinge und das zu zeigen und zu sehen, Einzelnes zu spüren und sichtbar zu machen. Manchmal sind es ganz banale Dinge, die sie aber eben wirklich entdecken und die man jetzt dann sieht. Mein Standardbeispiel war früher immer, dass wir wissen, dass Farben, dass Schatten farbig sind. Wenn man uns vor den Impressionisten gefragt hätte, ich glaube, die meisten von uns hätten gesagt, naja, Schatten sind grau. Aber dann haben die gemalt und jetzt sehen wir es auch, dass Schatten grün und rot aussehen können und blau und braun und alle Farben haben können. Das sehen wir mit unseren Augen, nachdem die uns die Augen geöffnet haben in ihren Bildern, die Impressionisten. Und solche Möglichkeiten sehe ich in all solchen Dingen, in der Literatur deswegen. Deswegen soll man Literatur lesen oder so, Romane, Novellen. Man kriegt einfach die Welt in einem anderen Reichtum zu sehen und dann kann man darüber philosophieren oder theologisieren. Aber Sie hatten noch mehr als nach.
Ja, also diese Wachheit, ich nenne das immer, also für mich, absolute Gegenwart. Wenn man irgendwann mal zu einem Punkt gekommen ist und feststellt, man kann nichts planen.
Ja, das ist schön. Das ist schön.
Ja. Das Planen, und es bleibt übrig, die absolute Gegenwart. Ja. Mhm.
Absolut ist mir etwas, also zu hobeln, und das traue ich mir nicht. Ich sage Geistesgegenwart. Und dann ist es der Geist, der da hilft. Aber natürlich, der Ziel müsste sein, absolut.
Also in der ganz krassen Form, wenn man dann nicht weiß, was in den nächsten 2 Sekunden, dass das die nächsten 2 Sekunden schon Zukunft sind. Mhm. Aber die hinaus auch nicht planen.
So ist es, ja. Nee, das ist ganz wichtig. So, das meine ich auch. Also sonst leben wir immer zur Hälfte mit den Kränkungen oder dem leider schon Vergangensein von gestern und von den Ängsten von der Zukunft und dann bleibt nichts für die Gegenwart übrig. Nicht? Während das Jetzt haben wir, nur das Jetzt haben wir. Deswegen gibt es nur zwei wichtige Augenblicke, wie ich immer sage, und die stecken also im Ave Maria drin, jetzt und die Todesstunde. Alles andere kann man vergessen. Das sind die beiden Zeiten, die wichtig sind. Kommt mir vor. Die frommen Leute sagen, also die Vergangenheit gehört der Barmherzigkeit Gottes und die Zukunft gehört seiner Vorsehung. Was ich habe, ist das Jetzt. Und dann eben mit der Blick auf die Menschen, wo dann wirklich die Bilanz, die Grundentscheidung zu treffen ist. Was sage ich zu meinem Leben und zu mir selber und zu allem? Sage ich ja oder nein? Lasse ich mich befreien? Lasse ich mich mir nehmen oder nicht? Denn darauf läuft es ja hinaus, dass ich mir dann genommen werde.
Aber nochmal ganz ein anderes Thema zu dem Gewissen. Bei diesem einen sind noch jetzt zwei Fälle in der Justiz gewesen, wo der Mörder überhaupt nicht einsah, zum Beispiel bei dem Schweden.
Ja.
Was passiert da?
Das ist mir auch völlig schleierhaft,
da was da eigentlich das ist. Das Prinzipiengewiss gibt es ja auch nicht mehr. Oder
das gibt es schon, doch der hat nur ist das völlig verbogen. Und die Frage ist, was ist da vorher passiert? Und da gilt eben, da habe ich eben auch so ein Problem mit Kollegen, wenn die so über das Böse schreiben und immer so spektakuläre Sachen dann da darstellen. Und da fand ich diese Bestimmung von der Hannah Arendt mit der Banalität des Bösen so wichtig. Das heißt, die Grundentscheidungen sind irgendwo vorher gefallen. Und die Frage ist, wann führt ein Mensch den dort zurück? Man geht immer so mit den Schienen. Nicht? Wenn also ein Zug auseinandergeht, die Gleise auseinandergehen, das geht also ganz wenig los. Hinterher fährt es in der Richtung weiter oder in der Richtung weiter. So auch bei einer Beziehung. Irgendwo ist der Rubikon überschritten und dann ist es nicht der Rubikon, ist es nicht dieser kleine Fluss da von Cäsar, nicht, sondern es ist eben wirklich der Punkt, und irgendwie ahnen das die beiden, aber weil das nur so ein kleiner Schritt ist, kann man sagen, ach Quatsch, in Wirklichkeit ist es damit gerissen. Mhm. Also wir auch, also man muss den Punkt finden, wo ist, weil eben zum Beispiel bei diesem norwegischen Mörder, wann ist da wo, in welcher Stelle was fehlgelaufen?
Also da war prinzipiell auch was anderes da.
Selbstverständlich, es hat einen Punkt gegeben, wo das eben so anfing, und wo man sich da über sich täuschen kann und das irgendwie zudecken kann. Mhm. Und sonst kommt so etwas nicht raus. Mein klassisches Beispiel war bisher immer diese unerträgliche Rede vom Himmler, von den SS-Leuten, wo er gesagt hat, ihr wisst, was das heißt, Berge von Leichen rechts, Berge von Leichen links, und dabei anständig geblieben zu sein, das ist unser Ruhmesblatt für Jahrhunderte. Mhm. Was ist in einem solchen Menschen passiert, dass der zu solchen Sätzen kommt? Das ist nur hinterher die Frucht, die nochmal rauskommt, die uns dann so entsetzt. Passiert ist hier irgendwo vorher etwas. Und das sind dann so die Punkte, wo ich jetzt wieder denn, also die Dichter oder große Filmer oder könnte man auch, die sowas darstellen in ihren Romanen. Die zeigen, das ist irgendeine kleine Nebensache, aber genau daran hängt es. Und wo man dann von dort her so diese Aufmerksamkeit auch für sich bekommen kann, dass man da nicht so drauf reinfällt, weil es nach außen erstmal so aussieht, als wäre es gar nicht so wild. Dann, so diese ganzen Sprüche, einmal ist keinmal oder so, nicht, gehören alle da hinein. Mhm. Wenn man dann mal Briefe lesen kann, dass und alles nur einmal gewesen sein, wenn auch nur einmal, ist unwiderruflich. Mhm. Das ist die siebte oder achte der Energie, wo er das so sagt. Wo das aufnimmt und das einfach erledigt, die Reden von einmal ist keinmal. Nicht? Das sind so diese Weisen, wie wir uns beruhigen und wie man den anderen einwickelt oder so. Und das müsste man finden, da passiert ganz unspektakulär. Mhm. Hinterher sind natürlich dann die fürchterlichen Dinge da, die wir auch nicht erklären können, wo ich dann gern bereit bin zu sagen, das ist im großen Teil auf der Stufe gar nicht mehr verantwortlich. Da gibt es in der klassischen Ethik auch so Voluntarium in causa. Also man ist nicht mehr willentlich und frei, was man jetzt tut, aber man ist dafür verantwortlich, dass man in diese unfreiwillige Situation gekommen ist. So wie jemand, der sich betrunken ans Steuer setzt und dann einen Unfall verursacht, für den er natürlich nur bedingt verantwortlich ist, weil er überhaupt nicht mehr richtig da war. Nicht? Aber weil er sich selber in diese Situation gebracht hat, ist das ein Straftatbestand und ist auch ein ethischer Fall. Und das nennen die dann Voluntarium in causa. Also man ist nicht willentlich und frei hier in der Ausführung jetzt der Tat, aber man ist verantwortlich für die Verursachung dieser Situation, in der man nicht mehr verantwortlich ist. Mhm. Und das gehört noch in die Ethik hinein. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Mhm. Die Zeit ist rum, wir sind schon über Viertel vor. Und deswegen, Sie wissen, es geht jetzt, ist es länger nicht. Wir sind erst wieder Ende November. Zwischen Lüge noch das andere. Es kommt auch nie im Jahr, was ich hier hingeschrieben habe, auf Wunsch von Daniel, sind die Daten für den Sommer.
Ja.
Weil Sie meinten, dass immer schon vorher notieren wollen. Deswegen habe ich das doch noch hingeschrieben. Ich werde wieder fortsetzen. Dann. Also, schönen Dank.
Ja.
Bis in 4 Wochen muss man es sagen. Wahrscheinlich
4 Wochen.
Ja, ja.
Leider.
Weil man kann man noch in der Sitzfrage, wo man es dies und das, wie sich das verteilt.
Das holt man wieder auf.
Und da willst du irgendwas vorgeben, was die Leute einschreiben?